Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Wir freuen uns, dass der Raum so zahlreich gefüllt ist. Wir freuen uns, dass ihr heute Morgen da seid, auch ihr zu Hause. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaltet habt in eurem Wohnzimmer, dass ihr mit dabei seid und dass ihr die Predigt mitverfolgt. Meine Frau und ich, Clarissa und Christian, wir haben uns die Predigt geteilt. Das heißt, wir werden die Predigt halb und halb halten und uns da gut abgestimmt. Wir freuen uns, dass wir die erste Predigt halten dürfen in dieser neuen Reihe. Die letzten Worte Jesu, aussagekräftige Worte, die wir miteinander betrachten dürfen. Und heute haben wir das erste Wort, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein wirklich aussagekräftiges Wort. Wir möchten zum Anfang noch mit euch beten und wir würden euch bitten, dazu aufzustehen.
Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dich einladen dürfen, heute Morgen hier zu sein. Und ich danke dir, dass du deine Gegenwart versprochen hast. Und wir strecken uns aus nach dir und wir bitten dich, dass du heute Morgen Worte der Wahrheit sprichst. Ich danke dir, dass wir dahin kommen dürfen, dich mehr und mehr zu erkennen, weil du dich uns offenbarst, weil du und so leidenschaftlich liebst, dass du nichts zurückhältst, sondern alles gibst. Und ich danke dir, dass du in jeden Moment unseres Lebens hineintreten willst. Und ich bitte dich, dass wir heute Morgen unsere Herzen öffnen und dich hineintreten lassen in jeden einzelnen Punkt unseres Lebens, dass wir dir alles hinlegen und dass wir offen sind für das, was du reden möchtest, was du sagen möchtest, wo du Heilung schenken möchtest, wo du Dinge bewegen möchtest, wo du Dinge aufbrechen möchtest und verändern möchtest. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem kein Ding unmöglich ist. Ich danke dir, dass du durch nichts aufzuhalten bist. Und ich danke dir, dass du in Herrlichkeit unter uns thronst. Und genau darauf schauen wir, auf dich heute Morgen. Amen. Ihr Lieben, ich habe euch heute Morgen jemanden mitgebracht. Den habt ihr jetzt eh wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Ich habe ihn Faustus getauft. Und unser Faustus hier soll heute Morgen symbolisch die Soldaten darstellen, die damals bei der Kreuzigung Jesu zugegen waren. Denn, wie wir schon gehört haben, wir befinden uns gerade in Lukas 23, Vers 34. Das ist so das Setting unseres Bibeltextes heute. Und in dieser Situation war es so, dass Jesus zwischen den beiden Verbrechern am Kreuz hing. Und zu seinen Füßen waren diese römischen Soldaten, von denen einer eben Faustus hier darstellen soll. Und sie waren zu seinen Füßen und warfen das Los um seine Kleidung. Und in diesen Moment hinein spricht Jesus ein Gebet. Und das sind diese Worte, dieser Bibeltext, um den es heute geht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da wird von Faustus und seinen römischen Freundeskollegen an Soldaten gesagt, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich habe mich gefragt, was meint das? Ist der irgendwie nicht so ganz hell im Kopf? Fehlt es dem so ein bisschen an Intelligenz, an Wissen? Hat der irgendwie so gar nichts gecheckt und gelevelt? Ich glaube, dass es darum überhaupt nicht geht bei dieser Aussage, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, diese Aussage, denn sie wissen nicht, was sie tun, zielt nicht auf ein Wissen ab. Ein Wissen in dem Sinne, wo es um Intelligenz geht, wo es darum geht, wo mir nur mit einem möglichst langen Lernprozess, genug Fleiß und Disziplin, letztlich eigener Leistung dahin kommen, dass wir uns Wissen aneignen. Sondern es geht um eine Erkenntnis. Es geht um eine Erkenntnis, die unseren Verstand übersteigt und die ganz tief in unser Herz hineinfällt. Und ich glaube, dass genau diese Erkenntnis den römischen Soldaten fehlte. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben nicht erkannt, wen sie dort ans Kreuz genagelt haben. Sie haben nicht erkannt, wer er ist. Und sie haben nicht erkannt, wer Jesus für sie sein will und sein kann. Und letztlich haben sie auch diesen Sieg nicht ergriffen und nicht erkannt, der genau in diesem Moment errungen worden ist. Hier geht es um eine Erkenntnis, die unseren Verstand übersteigt, nämlich die Erkenntnis, dass den sie da in diesem Moment ans Kreuz nageln, dass das der wahre Gottessohn ist, dass das der Heiland ist, dass das der Messias ist, der einzige Retter, den wir haben und der wahre Sieger über den Tod. Und obwohl sie ihn nicht erkennen, ändert das in diesem Moment nichts daran, dass genau dieser Sieg über den Tod errungen wird. Diese Wahrheit, dass dieser Sieg feststeht, das ist bis heute eine unumstößliche Wahrheit. Daran ändern wir nichts. Daran haben die Soldaten mit ihrer mangelnden Erkenntnis nichts geändert, denn dieser Sieg ist unumstößlich. Jesus selbst hängt dort am Kreuz, nackt, verleumdet, geschlagen. Er erfährt Ungerechtigkeit in einem Maße, wie wir uns das wahrscheinlich manchmal gar nicht vorstellen können. aber er ist gekleidet in Triumph. Er ist der wahrhaft Gekrönte in dem Moment und er ist der Sieger. Und er ist, wie es in Johannes 14, Vers 6 steht, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Genau in diesem Moment macht er den Weg frei zum Vater. Der Vorhang im Tempel zerreißt und der Weg ist frei. Und dieser Sieg, dass der Weg frei ist zum Vater, der ist durch nichts aufzuhalten. Und die Soldaten haben es nicht erkannt. Und sie haben auf ihre ganz eigene Art und Weise reagiert in diesem Moment. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, oder wahrscheinlich müsste ich sogar eher sagen, vermutlich kennst du es. Es würde mich eigentlich wundern, wenn wir es alle nicht kennen würden. Ich kenne es nur zu gut. Diese Momente, wo mein Kopf und mein Herz zu einem Schlachtfeld der Gedanken werden. Da wechseln sich die Gefühle im Akkord ab. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was wahr ist. Ich komme in diese Momente, wo Ängste so eine Oberhand gewinnen, dass ich mich in die Ecke gedrängt fühle, dass ich mich bedroht fühle, dass ich das Gefühl habe, nichts läuft hier mehr nach Plan. Und ich dieses Gefühl habe, eigentlich ja, schwappt mir nur noch Ungerechtigkeit entgegen. Und alles, was ich bekomme, ist irgendwie Verleumdung und Hass und Feindseligkeit. Und die Frage ist, wie reagieren wir in den Momenten? Ich glaube, in diesen Augenblicken dort bei der Kreuzigung Jesu, das ist so ein Schlachtfeldmoment. Und das war auch ein Schlachtfeldmoment für Jesus. Ich glaube, dass er dort am Kreuz war, und in diesen Momenten, wo er verleumdet und verhöhnt wurde, geschlagen wurde und ungerecht behandelt wurde, da war auch ein Schlachtfeld. Und ich glaube auch, dass er auch diese Momente der Angst kannte. Aber er war nicht der Einzige, sondern ich glaube, dass es diesen Soldaten genauso ging. Sie hatten genauso ein Schlachtfeld in diesem Moment. Sie haben dieses Schlachtfeld aber schon ganz lange erlebt. Denn auf einmal kommt da jemand namens Jesus und durch den fühlen sie sich bedroht. Das ist ein Anführer der Nation, gar ein Aufwiegler in diesen Momenten. Und warum ist er das? Weil er so anders ist. Weil seine Herrschaft nicht qua Amt ist, weil seine Herrschaft nicht durch Macht etabliert wird, sondern weil seine Herrschaft pure Liebe ist. Und das kennen sie nicht, das ist ihnen fremd. Und in diesem Moment fühlen sie sich bedroht durch Jesus. Sie fühlen sich bedroht in ihrer römischen Weltherrschaft, in ihrer Macht, in ihrem Ansehen, in ihrem Einfluss. Und sie haben Angst, dass all das bröckeln könnte, weil es da jemanden gibt, der so eine andere Herrschaft errichtet. Und in diesen Momenten, wenn wir diese Schlachtfelder in uns haben, ich glaube, dann haben wir die Wahl zwischen genau zwei Waffenrüstungen, die wir wählen können. Und diese eine Waffenrüstung, die zeigt uns Jesus. Und die andere Waffenrüstung, die können wir an diesen römischen Soldaten sehen. Und deswegen seht ihr auch, warum dieser Kerl hier so ein paar Sachen angezogen bekommen hat. Schauen wir uns zunächst mal unseren Faustus hier genauer an. Er trägt diesen Helm. Aus Menschenhänden gefertigt, verziert, um seine Macht zu demonstrieren, um vielleicht auch über das ein oder andere hinwegzutäuschen. Ein bisschen hat er seine Schläfen bedeckt, um ein wenig Schutz wenigstens aufzubauen, dass wenn sein Kopf getroffen werden sollte von den feindlichen Angriffen, dass es ihn nicht gleich umbringt. Diesen Federschmuck oben auf dem Helm, ja, die so letztlich darüber hinwegtäuschen sollen, über seine inneren Schwächen, über das, was eigentlich mit ihm los ist. Dann hat er dieses Schwert, gewetzt mit alten Verletzungen, damit es nur noch umso schärfer wird, weil er sie nicht loslässt, sondern weil er sie immer und immer wieder verwendet, um Stiche gegen seine Feinde zu setzen, die nur noch umso schmerzhafter und umso verletzlicher werden und die gar irgendwann zum Todesstoß beim Gegenüber ausholen. Und dann trägt er diesen Umhang, der ist gewebt aus Hass und Feindseligkeit, aus Zynismus und Sarkasmus. Er ummantelt ihn wie eine Mauer und letztlich schirmt er ihn ab. Er macht ihn unnahbar, denn er zieht sich zurück hinter dieser Umhang. Er zieht sich zurück, weil er seine Außenwelt fernhalten möchte von sich, weil er eine Schutzmauer aufbaut und letztlich trennt dieser Umhang ihn. Und er trägt diese Stiefel, Stiefel des Verderbens. Mit diesen Stiefeln zertritt er andere Menschen, andere Meinungen. Er stellt seinen Einfluss zur Schau und dort, wo er hintritt, da zerbersten Freude und Frieden. Und das Einzige, was bleibt, sind Angst und Schrecken und Furcht und dass das Gegenüber eigentlich nur noch fliehen will, weil es es nicht aushalten kann in dem Moment. Und trotzdem gibt es auch die Momente bei diesen Soldaten, wo all diese Machtdemonstrationen und all diese Zurschaustellung von dem, was er so gerne wäre, nicht mehr ausreichen, sodass er seine Füße in die Hand nimmt und eilt, dass er flieht, dass er von dannen rennt und dass diese Stiefel des Verderbens am Ende auch Stiefel der Flucht werden, um sich zurückzuziehen. Um wegzugehen, um Mauern noch größer aufzubauen. Und die Frage ist ja, warum macht er das? Und ich glaube, die Frage ist auch, warum machen wir das so oft? Ich glaube, wir kennen diese Waffenrüstung, die wir uns so oft auch anlegen. Ich glaube, weil das Momente sind, in denen diese Soldaten und auch wir versuchen, unseren Einflussbereich zu schützen. Ich glaube, das sind Momente, wo wir versuchen, ja, unsere eigenen Ideen, vielleicht auch von Gerechtigkeit umzusetzen, weil wir nicht verstehen, was es für eine andere Gerechtigkeit geben kann. Weil es Momente sind, wo wir festhalten an Schmerz und Angst und sie letztlich nur noch in größeren Schmerz und Verletzungen bei anderen verwandeln, weil wir nicht wissen, wohin damit. Weil wir in diesen Momenten nicht wissen, wer für uns kämpft und weil wir dieses Gefühl haben, wir selbst sind die Einzigen, die uns verteidigen. Wir müssen für unsere Rechte kämpfen. Wir können gar nicht loslassen und Angst wird unser bester Berater. Und unser Faustus hier, er weiß nicht, wer Christus ist. Und deswegen weiß er nicht, wer er selbst ist. Und deswegen weiß er vor allen Dingen nicht mehr, wer er selbst ist, wenn er anfängt, diese Rüstung abzulegen. Wenn er sich letztlich verletzlich macht, wenn diese Rüstungen fallen und wenn sein Herz zum Vorschein kommt, diese Ängste, diese Dinge, die uns umtreiben. Diese Kleidung ist mehr geworden, sie ist ein Panzer geworden und ein Stück weit spiegelt sie eigentlich nur noch sein Sein wider. Das Einzige, was dieser römische Soldat irgendwann nur noch ist, ist dieses Etikett römischer Soldat. Das haben ihm Menschen angehangen, aber seine göttliche Identität, seine göttliche Berufung, die hat er nicht erkannt. Und er weiß nicht, wer er ist, weil er nicht weiß, wessen er ist. Und weißt du, ich glaube, in den Momenten, wo unser Kopf und unser Herz genau solche Schlachtfeldmomente durchmacht, da sind wir genauso wie dieser Soldat. Ich glaube, wir kennen diese Rüstung. Ich weiß nicht, welcher Teil davon vielleicht unsere Lieblingsrüstung ist, die wir besonders bevorzugt zum, also rausholen, ja, und anwenden wollen. Aber ich glaube, wir kennen diese Momente. Diese Waffenrüstung, die darauf bauen, dass wir etwas leisten, dass wir aus eigener Kraft etwas schaffen, dass wir nur mit genug Altgelerntem, mit genug Intellekt, mit genug Büchern, die wir lesen, die Probleme lösen können. Und ja, da mögen kurzfristige Lösungen drinstecken, aber am Ende werden sie alle versagen. Davon bin ich überzeugt, sie werden alle versagen. Weil den wahren Sieg, der ist nicht aufzuhalten. Und den wahren Sieg, den können wir auch nicht ersetzen. Den brauchen wir auch nicht mehr zu erringen. Sondern die Frage ist, sind wir bereit zu kapitulieren vor diesem Sieg Jesu? Und ich will uns heute Morgen ganz bewusst fragen, setzen wir in diesen Schlachtfeldmomenten unseres Lebens auf Sieg? Und wenn ja, auf welchen Sieg setzen wir? Setzen wir auf diesen Sieg, den wir selber erringen, mit unserem Geld, unserem Einfluss, unserer super tollen Rhetorik vielleicht in manchen Momenten, die uns ganz wunderbar abschirmt gegen das, was unser Gegenüber sagt? Setzen wir auf unsere Macht, auf unser Amt? Oder setzen wir auf den einzig wahren Sieg, nämlich den Sieg Jesu? Und dieser Sieg ist errungen durch Jesu wahre Königsherrschaft. Und in Römer 8, Vers 37 steht, in alledem überwinden wir weit durch den, der uns zuerst geliebt hat. Das ist wahre Liebe gewesen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er sein Leben gegeben hat. Und in ihm sind du und ich, wir sind diese Überwinder. Das steht über unserem Leben, wir sind Überwinder. Aber nur in ihm. In ihm alleine sind wir diese Überwinder. Und das ist Wahrheit über unserem Leben. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wie setze ich jetzt auf diesen Sieg? Und ich glaube, dass wir da ein Stück weit zu dieser zweiten Waffenrüstung kommen, von der ich jetzt eben geredet habe. Und deswegen möchte ich mir jetzt mit euch noch Jesus anschauen. Wie reagiert Jesus in diesen Momenten? Er zeigt uns so etwas ganz anderes als das, was die römischen Soldaten sich als Rüstung und Panzer angelegt haben. Denn Jesus betet in diesem Moment. Und er gibt den Kampf dorthin, wo der Kampf hingehört. Er legt ihn zurück in die Hände Gottes. Er macht seine Fäuste auf, er lässt los und vor allen Dingen lässt er in diesen Momenten Gott Gott sein. Jesus ist der Gottessohn und er ringt diesen Sieg, weil er weiß, wer er ist und weil er weiß, wer Gott ist. Und genau so glaube ich, dürfen wir auch Gott erkennen und wissen, wer er ist. Gott will unsere Kämpfe kämpfen. Er will uns diese Waffenrüstung abnehmen und er will sie eintauschen, indem er zu uns kommt und sagt, hey, Clarissa, lass mich dein Panzer sein, lass mich dein Schutz sein, lass mich deine Kämpfe kämpfen, gib sie ab, mach deine Hände auf, mach deine Fäuste auf, leg sie in meine Hand, denn ich bin all das, was du brauchst. Und wir dürfen genau das tun, im Gebet die Kämpfe zurücklegen in die Hand Gottes. Vielleicht kennt ihr aber auch diese Momente, wo ihr das gemacht habt und gefühlt so, naja, spätestens vielleicht einen Tag später, habt ihr das Gefühl, der Kampf ist eigentlich doch wieder euer Kampf. Und irgendwie bleibt der Kampf nicht da, wo er sein soll, nämlich in Gottes Hand. Und ich glaube, uns gelingt das, wenn wir unser Schwert durch diese Verletzung geschärft eintauschen gegen das zweischneidige Schwert Gottes, nämlich sein Wort. Indem wir ganz neu eintauchen in sein Wort, weil Gott sich auf jeder einzelnen Seite vorstellen möchte. Er stellt sich vor und er will uns dort begegnen. Er will sich offenbaren, er will zeigen, wer er ist, wer für mich sein will, wer für dich sein will, wie er denkt, wie er tickt, was sein Herzschlag ist, was ihn bewegt, was sein Herz bricht. Und ich glaube, je mehr wir anfangen, ihn genau in diesen Momenten sich uns vorstellen zu lassen, umso mehr werden wir ihn erkennen und umso mehr werden wir Beziehung bauen in diesen Momenten zwischen ihm und mir und zwischen dir und ihm. Und umso mehr wird es uns ja leichter fallen, die Kämpfe loszulassen, weil wir wissen, wer er wirklich ist. Weil diese Wahrheit so groß in unserem Leben wird, dass sie unumstößlich wird. Weil wir wissen, wer er wirklich ist. Nämlich das, was er für Christus auch war. Ein Vater, der unser Bestes will, der uns diesen Schutz bietet. Ein Alleskönner, dem kein Ding unmöglich ist, der alles vermag. Ein Gott, der unaufhaltsam ist, der unsere Gerechtigkeit ist und so vieles mehr. Und ich weiß nicht, welche Etiketten vielleicht an dir hängen oder an mir hängen. Sei es, dass du arbeitgeber bist, dass du Chef bist, dass du Arbeitnehmer bist, dass du vielleicht irgendwie durch deine Leitung in Gemeinde ein Etikett bekommen hast, dass du Tochter bist, dass du Mutter bist, dass du Vater, Sohn, beste Freundin bist. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch die ganzen negativen Etiketten, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber ich glaube, dass Gott sich auf diesen Seiten vorstellen möchte als dein Identitätsstifter. Er möchte sich dort vorstellen als derjenige, der dir ein neues Etikett verleihen möchte, nämlich ein göttliches, dass du berufen und erwählt bist, dass du ein Kind Gottes bist und dass das deine wahre Identität ist. Und er will alles für dich sein. Jesus hängt dort am Kreuz und was ist sein Gewand? Sein Gewand ist pure Liebe und sein Angebot ist, uns genau in diese pure Liebe zu kleiden, denn er hat uns zuerst geliebt. Und deswegen ist er ans Kreuz gegangen und er gibt uns sein Wort, das in alle Wahrheit leitet. Und er setzt uns eine Krone auf, denn wir sind mit seiner Gerechtigkeit gekrönt. Und er setzt uns einen ganz anderen Helm des Heils auf, der wahren Schutz bietet. Und er möchte all diese menschlich konstruierten Schutzmaßnahmen und Waffenrüstungen uns abnehmen und eintauschen. Er will die Kontrolle übernehmen über jeden einzelnen Bereich unseres Lebens. Das will er für dich und für mich sein. Und am Ende wird er uns krönen als königliche Priesterschaft. Und weißt du, ich glaube, es ist an der Zeit, den Sieg Jesu wieder Sieg Jesu sein zu lassen, denn dem ist nichts hinzuzufügen. Wir brauchen nichts mehr zu tun und wir können auch nichts mehr tun, denn es gibt ihm bereits diesen einen Retter und der heißt Jesus Christus.
Clarissa hat gerade eben schon diesen zweiten Teil genauer betrachtet, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte mit euch gerne noch diesen ersten Teil nochmal in Gänze betrachten, nämlich, dass Jesus aussprach, Vater, vergib ihn. Und ich möchte das anhand von drei Punkten mit euch tun. Das erste ist die Verurteilung. Das zweite ist die Vergeltung. Das dritte ist die Vergebung. Jesus hat eigentlich überhaupt keinen fairen Prozess bekommen. Eine Verurteilung, also seinem Kreuzestod, ging eine Verurteilung voran mit, man könnte sagen, unter menschlichen Gesichtspunkten, mit einem völlig unfairen Prozess. Eigentlich war es gar kein Prozess, sondern man hat ihn ein Stück weit abgestempelt, einfach dahingeschoben. Was meint das Wort Verurteilung? Das Wort Verurteilung meint, dass wir uns ein Urteil erlauben. Das heißt also, dass wir uns eine kritische, prüfende Bewertung vornehmen. Und in dem Text heißt es, in Lukas 23, 35, das sind direkt die Verse danach. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der König der Juden, so hilf dir selber. Weder die Oberen noch den Soldaten stand eigentlich das Recht zu verurteilen. Und sie taten es trotzdem. Ich möchte einen kurzen Schwenk machen in unseren Alltag. Wie oft stehen wir da und müssen Dinge bewerten in unserem Alltag? Und manchmal, das eine oder andere Mal, kommt es auch zur Beurteilung, ja, vielleicht auch gar zur Verurteilung. Man könnte sagen, jetzt gerade in dieser Corona-Krise, diese ganzen politischen Entscheidungen beispielsweise, wie schnell ist man da sozusagen, wenn man die Nachrichten hört, schon direkt dabei eigentlich zu beurteilen? Vielleicht gar vor dem Fernseher oder vor dem Handy zu sitzen oder wo auch immer man die Nachrichten erfährt und zu verurteilen. Aber wem steht es eigentlich zu verurteilen, zu beurteilen, ein Urteil auszusprechen? Gott verurteilt nicht, aber er urteilt. In Jakobus 4, Vers 12 heißt es, einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Einem steht das Recht zu. Es steht nicht uns zu. Wir würden uns das Recht oft gerne rausnehmen, dass wir diejenigen sind, die großartig entscheiden können, die vielleicht auch fair urteilen dürfen. Aber uns steht das Recht nicht zu. Es ist nicht unser Recht. Es ist Gottes Recht. Und bei den Soldaten, man könnte jetzt noch sagen, naja, vielleicht trifft die Soldaten gar keine Schuld. Denn sie haben ja nicht gewusst, was sie taten. Man könnte da den römischen Rechtsspruch aufgreifen, ignorantia legis non excusat. Das heißt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Selbst die Soldaten, die mangelnde Gotteserkenntnis hatten, die nicht wussten, wer Christus wirklich ist, selbst bei ihnen zählt, Unwissenheit schützt nicht. Unwissenheit schützt uns vor Strafe nicht. Jesus wird ans Kreuz gehängt, verurteilt. Und genau in diesem Moment, in dem bittersten, wahrscheinlich bittersten Moment seines Lebens, voller Schmerz ruft er aus, Vater, vergib ihn. Einmal mehr zeigt sich, dass Christus eine andere Natur hat, eine göttliche Natur. Sein göttliches Wesen zeigt sich in diesem Moment, denn voller Kraft ruft er aus, Vater, vergib ihn. In den Momenten, wo wir selber uns bedroht fühlen, in den Momenten, wo wir selber gerne verurteilen würden, da können wir von Christus an dieser Stelle lernen, denn er verurteilt nicht, er spricht Vergebung aus. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, Vergeltung. Jesus könnte sagen, genau in diesem Moment, geschlagen, gefoltert, angespuckt, ausgepeitscht, verachtet, verhöhnt und dennoch unschuldig, ohne Schuld. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, ich kenne sie. Ich denke, wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal eine Verletzung erlebt, sodass in uns irgendwas, ja, vielleicht kaputt gebrochen ist, zerbrochen ist, sodass in uns alles schreit nach Vergeltung. Nämlich nach den Worten, der andere hat mich so verletzt, er soll jetzt auch mal spüren, was das eigentlich bedeutet, was er mir angetan hat und vielleicht, wie du mir, so ich dir. Das sind schon mal so Worte, die man hört in diesem Zusammenhang. Genau als ich an diesem Punkt war in meiner Predigtvorbereitung, da hat mich ein ganz tiefer Moment ergriffen, nämlich eine Sache, die Gott mir direkt ins Herz gesprochen hat. Und ich möchte sie mit euch teilen, denn sie hat mich daran erinnert, an unsere Hochzeitsreise. Ein wunderschöner Moment. Wir durften eine fantastische Hochzeitsreise genießen. Und auf dieser Hochzeitsreise sind wir in einen Elefantenpark gegangen. Ich habe euch auch ein kleines Bild mitgebracht, was gleich eingeblendet wird. In diesem Elefantenpark, da waren jede Menge Elefanten und Elefanten sind meine Lieblingstiere. Also wenn es um Elefanten geht, dann schlägt mein Herz höher, ich mag diese Tiere. Denn Elefanten sind ganz intelligente Tiere, die jede Menge können und auch wissen. Sie haben ein Ich-Bewusstsein. Sie können Musterpaare sogar erkennen. Sie können leichte Additionsaufgaben lesen. Und man hat einen Versuch gemacht, selbst wenn Tiere lange von der Herde getrennt sind, dann werden die Stimmen nach Jahren immer noch so erkannt und immer noch von Elefanten wieder dieser Rückruf beantwortet. Das heißt also, das prägt sich so ein, wer zu der eigenen Herde, zur eigenen Familie gehört, dass man ja auch sagt, ein Elefantengedächtnis. Und bei diesen Elefanten war es so, dass diesen Elefanten seht ihr dort, dass man sich so einen Futterkorb kaufen konnte. Und wir haben uns, um diesen Elefantenpark zu unterstützen, und wir haben uns so einen Futterkorb gekauft und wollten die Elefanten, oder haben das mehrfach gemacht, hatten unsere Riesenfreude daran, die Elefanten zu füttern. Und in einem Moment dachte ich, also es gab da immer so für die Elefanten so Standardsachen, die sie immer bekommen haben, und so besondere Sachen. Das waren dann so Papaya und so tolle Früchte, die es vielleicht nur in geringerer Anzahl gab, aber besonders begehrt. Und in einem Moment dachte ich, ich halte meine Hand mal geschlossen und enthalte das dem Elefant und guck mal, wie er darauf reagiert. Und dieser Rüssel des Elefanten kam und hat sich um meine Hand geschlungen und immer fester zugedrückt. Und ich meine, Elefanten sind hochfaszinierend. Wir Menschen haben, glaube ich, 639 Muskeln in unserem Körper, habe ich nachgelesen, wusste ich nicht. Elefanten haben allein in dem Rüssel 40.000 Muskeln. Das heißt, eine riesen Muskelkraft, die da zur Geltung kam. Und ich hielt meine Faust so hin mit dieser Frucht in der Hand und der Elefant drückte und drückte und drückte. Und im letzten Moment konnte ich meine Hand noch öffnen. Das heißt, an alle, die jetzt zuschauen, auch an alle Kinder, am besten den Tieren immer auf der offenen Handfläche das Futter zu präsentieren. Das kann in manchen Momenten nämlich nicht gut ausgehen. Und im letzten Moment konnte ich meine Hand noch öffnen. Und genau in diesem Moment, als ich darüber nachdachte, sprach Gott zu mir: Genauso ist es, wenn du an deinem Schmerz und an deinem Zorn und an deinem Recht der Vergeltung festhältst und anstatt deine Hand zu öffnen und mir die Verletzung zu übergeben. Durch dieses Festhalten werden wir innerlich bitter. Durch dieses Festhalten an dem Schmerz kann der Schmerz in uns Raum nehmen und kann sich ausbreiten. Und Zorn und Wut und Bitterkeit rücken auf einmal in den Mittelpunkt in unserem Herzen. Durch dieses Öffnen unserer Hand übereignen wir unser Recht auf Vergeltung an Gott. Es ist eine erneute Herrschaftsübergabe, nämlich Christus. Du darfst in mir regieren. Ich halte nicht an meinen vermeintlichen Rechten fest, sondern ich bin bereit, meine Hand zu öffnen und dir mein Schmerz, meine Wut, mein Zorn, all das, was ich in mir trage, abzugeben und dir wieder ganz neu hinzulegen. Ich möchte mit einem Vers überleiten zu dem letzten Punkt aus Lukas 6, 36 und 37. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Zu vergeben bedeutet also, dass wir unseren Wut, unseren Ärger, unseren Schmerz, unsere Verletzung, dass wir sie loslassen. Es bedeutet, dass wir das falsche Denken ablegen, nämlich von unseren eigenen Rechten auf Wiedergutmachung, auf Vergeltung, und dass wir diese Gefühle von Gott ablösen lassen. Jetzt kannst du dich fragen, ablösen, aber wodurch denn ablösen? In diesen Momenten möchte Gott uns unsere innere Freiheit wieder schenken. Vergebung ist der Weg zur inneren Freiheit. Vergebung ist Freiheit für unsere eigene Seele, für unser eigenes Herz. Und Vergebung ist vor allen Dingen eins, es ist die Kapitulation vor Gott. Es ist, dass wir sagen, Gott, dir gehört mein Leben, dir gehören meine Gefühle. Ich bin bereit, mich deiner Herrschaft unterzuordnen. Und vor allen Dingen bin ich bereit, es dir hinzulegen, es dir zu übereignen, meine eigenen vermeintlichen Rechte und dich auf den Thron zu setzen, wo du hingehörst, nämlich als gerechter Richter. Wir haben eben in der Textlesung das Vaterunser gehört. Und dort heißt es ja schon, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ganz interessant war für mich die Passage, die nach dem Vaterunser kommt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, welche Verse danach kommen. Mir war das überhaupt nicht so bewusst, welche Verse da eigentlich danach, direkt danach nochmal angeschlossen sind. Aber ich möchte sie mit euch teilen. In Vers 14 steht, Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hier, finde ich, ist die Bibel einmal wieder mehr sehr klar und sehr direkt. Ob uns das immer gefällt oder nicht, das ist eine andere Frage. Manchmal lieben wir so direkte Aussagen ja nicht, wenn das so klar ist, nämlich dass in der Bibel das an mehreren Stellen steht, dass wir vergeben sollen. Und zwar hat das genau mit dieser Herrschaftsübergabe zu tun, nämlich dass wir in diesem Moment die Herrschaft an Gott abgeben und dass wir nicht mehr unser eigener Herr sind, der darüber entscheidet, über Vergebung und Vergeltung, sondern dass wir in dem Moment unsere Hände öffnen und sagen, mein Leben, meine Gefühle gehören dir und ich möchte in diesen Vergebungsprozess eintreten. Einer ist der Gesetzgeber und Richter. Vergebung ist eine bewusste Entscheidung, die die Handschrift Liebe trägt. Ich möchte mit einem letzten Beispiel sozusagen auf die Zielgerade abbiegen. Und dafür habe ich eine Kleinigkeit mitgebracht, die ich einmal kurz hole. Ich habe euch einen unserer wunderschönen Blumentöpfe von unserem Balkon mitgebracht. Und ich möchte ihn direkt mit zwei Erkenntnissen verbinden. Die erste ist völlig unwichtig, aber aufgrund der ersten könnt ihr euch die zweite vermutlich besser merken. Nämlich die erste ist, ihr könntet jetzt staunen, dass bei Clarissa und mir, dass wir so einen grünen Daumen haben, dass bei uns sogar die Blumen im Winter grünen. Das ist die erste Erkenntnis, die man mitnehmen kann. Die zweite Erkenntnis reicht aber viel, viel tiefer. Und deswegen habe ich dieses Beispiel mitgebracht. Nämlich an diesem Beispiel nochmal festzumachen, was Vergebung eigentlich bedeutet. Anhand von drei Schritten. Der erste ist, wir können einfach in diesen Momenten, wenn uns jemand verletzt hat, können wir das einfach so machen, indem wir es einfach schön zudecken. Wir sagen in diesen Momenten, ja, ist schon okay. Ich beachte das einfach nicht mehr, was mir passiert ist. Ich tue einfach so, als wäre es vergessen. Ich decke da mal was zu und lasse es einfach ruhen. Diese Sache mit dem Ruhen lassen, ich weiß das aus eigener Erfahrung, das ist keine gelungene Idee. Nämlich hier drunter, unter der Decke, da wird es immer weiter grün und immer weiter wuchern und das Unkraut wird sich immer weiter vermehren. Das wird nicht stoppen. Genauso ist das mit unseren Gefühlen. Unsere Gefühle sind da nicht auf einmal weg, sondern es wird weitergehen. Es wird unter der Oberfläche, werden die Dinge wieder brodeln und werden wieder irgendwann wieder aufkommen und werden schlechte Emotionen in uns hervorrufen. Deswegen ist dieses einfach zudecken, ich tue einfach so, als wäre es vergessen. Das ist keine gelungene Idee in dem Moment. Man könnte sagen, okay, ich sage einfach zu dem anderen, es ist jetzt okay. Und dieses es ist jetzt okay ist ungefähr wie mit einer Schere hinzugehen und oben so ein bisschen die Oberfläche abzurasieren. Dass man sagt, okay, vielleicht ist da jetzt oberflächlich nichts mehr, sondern wir sind jetzt okay. Okay heißt aber nicht, dass wir dem anderen vergeben haben. Dass es ganz tief in unser Herz gefallen ist. Für mich eine der Momente oder eine der Dinge, an denen ich prüfen kann, ob ich dem anderen wirklich vergeben habe, ist, ob ich ihn wieder herzlich in den Arm nehmen kann. Wenn ich das nicht kann, dann weiß ich bei mir, es ist noch nicht okay. Es ist noch nicht bis ins Letzte vergeben. Ich kann vielleicht gesagt haben, es ist okay. Und ich habe schon verschiedene Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich mal gesagt habe, es ist okay. Und ich habe hinterher gemerkt, es war nicht okay. Ich habe auch die Momente gehabt, wo ich vergeben habe, wo ich Gott vor Gott mehrmals ausgesprochen habe, ich vergebe dieser Person, von Herzen vergebe ich ihr. Und immer wieder, wenn ich an die Person gedacht habe, hat der Feind aber geschafft, in mir Stiche zu setzen, dass es noch nicht okay war. Jetzt erst kürzlich hat Gott mich aufgefordert, einer Person, mit der hatte ich eine Begegnung vor 10, 15 Jahren. Und ich habe der Person schon mehrfach vergeben, aber die Person ist mir da in dem Moment, ist sie mir gegenübergetreten und hat mich verletzt in dem Moment. Und ich habe es vor Gott immer wieder, und ich sehe die Person ja auch nicht, ich habe ja nichts mehr mit der zu tun, also wir laufen uns wirklich gar nicht mehr über den Weg. Und Gott hat mich aufgefordert, besorg dir die Telefonnummer und bring das nochmal in Ordnung und sprech Vergebung aus. Und seit diesem Moment, seitdem ich das geklärt habe, ist es in mir wirklich vergeben. Wenn ich der Person begegnen würde, ich würde sie herzlich in den Arm nehmen, ich würde sie drücken, ich wüsste, es ist vergeben. Und da kommen wir zu dem dritten Punkt, nämlich wirklich zu vergeben meint, das vor Gott so in Ordnung zu bringen, mit Gott und mit den Menschen, dass wir es mitsamt Wurzel komplett ausreißen. Dass wir keine Chance mehr bieten, dass das immer und immer wieder in unserem Herzen wuchert. Sondern, dass wir es ganz an Gott abgeben. Vollständig. Dass wir inneren, tiefen Frieden darüber bekommen. Mit diesem Beispiel möchte ich schließen. Und die Band kann schon einmal nach vorne kommen. Ich möchte euch und mich nochmal ganz neu ermutigen dazu, dass wir jetzt in dem kommenden Lied, was wir hören, dass wir noch einmal vor Gott treten. Dass wir sagen, meine Herrschaft übergebe ich dir, in deine Herrschaft. Du darfst in meinem Leben regieren. Dass wir bereit sind, unsere geballten Fäuste, die wir vielleicht noch haben, dass wir sie öffnen vor Gott und dass wir sagen, nimm alles, was darin ist, es gehört alles dir. Dass wir auf unsere vermeintlichen Rechte verzichten, der Vergeltung und der Bestrafung. Dass wir Gott neu von Herzen darum bitten, mach mich frei, mach mich innerlich so frei, dass ich allen Menschen begegnen kann, alle Menschen herzlich umarmen kann, dass ich keinen Groll mehr habe. Und ich weiß, dass es oft die Menschen sind, die uns am nächsten stehen, die das Potenzial auch haben und die Möglichkeit, uns tief verletzen zu können. Da braucht man gar nicht viel sagen, familiäre Kontexte und so weiter. Manchmal auch Dinge, die über Jahre sich schon so eingeschlichen haben, wo vielleicht irgendwo eine Decke einfach nur drauf liegt. Ich möchte dir und mir Mut machen, dass wir die Decke heben, dass wir auch nicht versuchen, irgendwie nur mit einer Schere dran rumzuschnibbeln, sondern dass wir sagen, Gott, es gehört dir. Und schenke du mir die Kraft und schenke du mir die Liebe, Vergebung auszusprechen. Vergebung, die tief reicht, bis in die letzte Wurzel hinein. Ich möchte mit einem Gebet schließen und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir danken dir für deinen Sieg. Du bist der Sieger, du hast gesiegt am Kreuz. Wir danken dir, dass wir uns immer wieder auf deinen Sieg stellen dürfen. Wir danken dir, dass wir unsere Hände vor dir öffnen dürfen, dass wir unseren Schmerz, unsere Wut, unseren Ärger, dass wir die Dinge freilassen, dass wir sagen, dir gehört die Herrschaft in unserem Leben. Du darfst regieren. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt gleich die Kraft gibst, ganz neu über die Menschen in unserem Umfeld nachzudenken, dass wir von Herzen vergeben können und Vergebung aussprechen denjenigen, die uns was angetan haben. Aus deiner Liebe heraus, die du uns schenkst. Danke, dass du uns dazu Vollmacht gibst, dass du uns Kraft gibst, anderen Menschen um uns herum zu vergeben und dass deine Liebe das Größte ist in unserem Leben. Amen.